Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast. Heute mit dem Titel Ein Datenbypass für die Forschung, Innovation durch Reallabor. Und wir nehmen den Podcast auf am 12.09.2025. Und dabei heute sind zwei Personen. Einmal ist es jemand, der zum ersten Mal da ist. Das ist Professor Dr. Dr. Felix Sahm. Der ist stellvertretender ärztlicher Direktor der Neuropathologie am Universitätsklinikum Heidelberg. Zum ersten Mal da. Warum, sage ich gleich. Aber hallo sage ich trotzdem jetzt schon. Hallo Felix Sahm.
Ja, hallo. Freut mich, hier zu sein.
Ja, Felix ist begleitet in dem Podcast von jemand, der schon mal öfter da war. Und das macht ja auch Sinn, dass in einem Datenschutz-Podcast der Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg zugegen ist. Und das ist er auch heute. Und das ist Professor Dr. Tobias Keber. Hallo, Tobias Keber.
Hallo zusammen. Ich freue mich auch, mal wieder dabei zu sein.
Ja, klasse. Dann sage ich mal, worum es geht. Das ist ein besonderer Podcast. Ich freue mich auf den Podcast. Auch warum? Weil er auf eine ganz besondere Weise zeigt, wie KI, Innovation, Verantwortung, Fortschritt mit Datenschutz zusammengebracht und gedacht werden kann und muss. Und der Hintergrund für diesen Podcast ergab sich daraus, dass es ein Forschungsprojekt gibt am Universitätsklinikum Heidelberg in so einem großen Konsortium. Und da geht es darum, dass mit Hilfe von künstlicher Intelligenz KI-Systeme trainiert werden sollen, um Gehirnoperationen, Gehirnforschung, Gehirntumorforschung zu optimieren. Und das ist natürlich ein unglaublich spannender Use Case. Wo man sofort sieht, mein Gott, das ist ethisch geboten, dass man an dieser Stelle von Seiten des Datenschutzes das ermöglicht. Kann man das ermöglichen? Naja, man kann das unter einer besonderen Voraussetzung, denn um im Bild zu bleiben, gibt es nach der KI-Verordnung einen, wenn man so will, einen Datenbypass für die Forschung, und das ist das sogenannte KI-Reallabor. Und wir werden uns heute unterhalten, zum einen über die Anwendungsfälle im Bereich der medizinischen Anwendungen künstlicher Intelligenz. Dafür wird dann Felix Sahm hier stehen. Und dann eben über die datenschutzrechtliche Ermöglichung dieser Forschung in diesen Reallaboren. Und da ist in dieser Woche, der 12.09. ist ja der Freitag, intensiv diskutiert worden, auch in Berlin unter anderem über diese Frage. Tobias Keber war dabei, berichtet bestimmt auch. Und ich freue mich darauf, dass wir das heute mal so ein bisschen auseinanderziehen. Ich fange mal an mit Felix Sahm. Willst du einfach mal erklären, was ihr macht am Universitätsklinikum Heidelberg in Sachen KI, vielleicht auch ein paar Takte zu dem Forschungsprojekt und warum es so wirklich elementar wichtig ist, dass die medizinische Forschung mit personenbezogenen, auch sensiblen Gesundheitsdaten auf verantwortungsbewusste Weise arbeiten darf.
Klar, das kann ich gerne machen. Ich fange vielleicht noch ein Stück früher an, nicht bei dem Projekt und bei der KI-Anwendung, sondern bei dem, was ich eigentlich in der Neuropathologie so mache und wo die Daten da ins Spiel kommen. Die Neuropathologie hat nicht den Auftrag, bei Patienten Hirntumore zu diagnostizieren. Also jemand hat Beschwerden, die auf irgendwas am Kopf, am Hirn hinweisen. Man macht eine Bildgebung, also MRT. Man sieht, da ist was, es könnte ein Tumor sein, kommt zu einer Operation, vielleicht auch nur zu einer Biopsie, wo man kleine Gewebeproben entnimmt. Das kommt dann zu uns in die Neuropathologie und wir schauen das an und finden dann raus, ist das gutartig, bösartig, welche Stufe von Bösartigkeit. Daraus ergibt sich dann die Prognose und auch die Behandlungsmöglichkeiten. Und als ich angefangen habe mit Neuropathologie, war das so, das ging im Prinzip nur so vonstatten, man schaut ins Mikroskop und man sagt, da sind runde Zellen oder längliche Zellen oder so, und ist dann lieber die Art von Tumor. Und heute ist ein ganz großer Teil dieser Diagnostik, die dann entscheidet, wie geht es weiter für den Patienten, basierend auf Daten. Meistens dann Daten aus der App-Information. Das heißt, es wird sequenziert, man erhält Daten über den Tumor und man kann dann viel genauer sagen, um was für einen Tumor es sich handelt, ob der gut oder bösartig ist. Ja, und diese Daten fallen bei uns in der Neuropathologie an, aus dem Tumorgewebe. Aber es fallen natürlich auf der ganzen Behandlungsstrecke für die Patientinnen und Patienten schon Daten an. Das fängt an, wenn jemand in die Praxis kommt oder in die Ambulanz und einfach darüber erzählt, was sind die Symptome, was sind die Beschwerden. Dann geht es weiter. Die ganzen Daten, die in der MRT-Bildgebung erhoben werden, sind natürlich auch sehr, sehr hilfreich und informativ. Bisher werden diese einzelnen Schritte aber, das Gespräch beim Arzt, die Bildgebung, das, was wir machen, noch sehr isoliert von dem jeweiligen Fachbereich angeschaut. Jetzt wäre es sehr hilfreich, man würde diese verschiedenen Anteile miteinander verzahnen. Und das ist genau das, was unser Projekt machen möchte. Das heißt also, wenn wir den Tumor anschauen, dann wollen wir zum Beispiel die Daten, die aus der Bildgebung einige Tage, vielleicht auch Wochen vorher erhoben worden sind, auch mit in diese Beurteilung einfließen lassen können, in einer viel höheren Auflösung, als wir es heute können. Dass wir sagen können, okay, die genaue Tumorprobe, der Mikrometer, vielleicht nicht, aber der Zentimeter wurde aus der Stelle des Tumors entnommen. Das wurde aus der Stelle des Tumors entnommen. Dafür braucht man also Informationen über die Bildgebung vor der OP, aus der OP und eben die Informationen, die wir bei uns anschauen. Und diesen ganzen Ablauf würden wir gerne integrieren.
Und das heißt konkret, also ihr sammelt Daten, ihr speichert sie, ihr verzahnt sie und wollt sie miteinander verbinden. Das hat ja jetzt zunächst mal noch keine Bezugspunkte zu KI. Ne? Wo kommt das ins Spiel?
Richtig. Das kommt an verschiedenen Punkten ins Spiel und zwar schon ganz am Anfang. Ich hatte ja das Patientengespräch als Beispiel genannt. Patientengespräch kennt man heute so, man sitzt beim Arzt und der fragt einen was und schreibt nebenbei mit auf seinem Computer, schaut vielleicht mehr in den Computer als zum Patienten. Wenn man jetzt so eines der modernen oder etwas wie eines der modernen Sprachmodelle verwenden würde, das ist speziell für die medizinische Gesprächsführung und das Verständnis der medizinischen Gesprächsführung trainiert ist, dann könnte der Patient und der Arzt sich in die Augen gucken, miteinander sprechen und trotzdem könnte die Information aufgezeichnet werden, eben durch das mithörende Modell. Aber natürlich muss man dann sich fragen, möchte ich, dass die KI da mithört? Und gerade neulich, ein paar Wochen her, gab es eine Studie in einem der Journals von der amerikanischen Medizingesellschaft, so ähnlich wie das Ärzteblatt bei uns. Da hat man Patienten befragt, was haltet ihr von einem Arzt, der KI verwendet? Und die fanden das nicht so gut. Ja, das war eine ganz interessante Erkenntnis. Und dementsprechend sieht man, dass da gewisse Vorbehalte existieren, trotz der Möglichkeiten. Und ich sehe im Moment jetzt, und deshalb möchte ich dieses Projekt anschieben, ich sehe da mehr die Möglichkeiten momentan, nämlich ein Patientengespräch, das KI unterstützt wird, indem die KI hilft, alle Daten zu strukturieren. Und ganz wichtig, wo die KI auch hilft, zu sagen, Mensch, der Arzt hat vergessen, was zu fragen. Das würde vielleicht erst bei der Überweisung zum Facharzt dann der Facharzt fragen, aber man könnte eigentlich heute schon drüber sprechen. Und das sind Dinge, wo die KI schon zu Beginn bei dem ersten Arzt-Patienten-Kontakt, zum Beispiel bei einem Hirntumor-Patienten, eingreift durch Unterstützung, aber auch aktiv durch das Vorschlagen von Fragen. Und diese Information kann dann wiederum wichtig sein für uns, weil wir dann bei der Diagnose später die gesammelten und strukturierten Daten der KI aus dem Arztgespräch zur Hand nehmen und sagen können, hat der Patient zum Beispiel einen epileptischen Anfall gehabt? Bei einigen Daten kommen epileptische Anfälle häufiger vor als bei anderen. Und das ist dann sehr hilfreich zur Einordnung und zur Unterscheidung, den Kontext aus dem, was man am Mikroskop sieht und aus der Erbinformation und den Informationen aus der vorherigen klinischen Gesprächsführung. Und ein anderes Beispiel, das wirklich sehr, ja, und fast unglaublich ist, auch aus Sicht von einem Neuropathologen, weil sich das bedenkt, ist, dass eine Hirntumoroperation schon im Vorhinein praktisch geplant und schon virtuell durchgeführt werden kann. Auch das ist KI, die mit Riesenmengen von Bildern umgehen muss, die aus diesen Bildern ein 3D-Modell erzeugen kann und dann modelliert, wie die Hirntumoroperation vor sich gehen wird. Und da kann man jetzt sagen, naja, was soll das? Wird man ja schon wissen, wie das geht, haben die ja schon oft gemacht. Aber es ist so, dass individuell bei jedem Patienten, wenn man den Schädel öffnet, das Hirn sich ein bisschen sozusagen setzt, weil die anatomischen Verhältnisse durch das Eröffnen des Schädels verändert werden. Und das schon vorzuplanen und sehen zu können in der vorherigen virtuellen Durchführung, wie sich dann die Gefäße, die Blutgefäße verändern und so weiter, wie der Tumor vielleicht eine bisschen andere Form annimmt. Das ist natürlich von enormem Wert für eine Planung, eine Operation, die dann viel präziser nachher durchgeführt werden kann.
Also das ist wirklich, das sind zwei, finde ich, auf Ihre Weise sehr spannende Szenarien. Das eine ist ja die Unterstützung bei der Anamnese, bei der Diagnostik. Und da verstehe ich natürlich Patienten, wenn sie sagen, naja, das möchte ich aber schon auch datenschutzrechtlich stabil haben und ich möchte nicht, dass meine Krankengeschichte in irgendwelche Clouds landet und so weiter. Deswegen glaube ich, und ich bin ja auch an dem Projekt mit Blick auf Datenschutz und KI-Recht beteiligt, müssen wir schon auch dazu sagen, es geht darum, KI-Modelle, KI-Systeme zu trainieren, zu entwickeln, die natürlich auch Medizinprodukte sind und die natürlich auch die besonderen Anforderungen der KI-Verordnung mit Blick auf Anbieterpflichten auch erfüllen und die dann eben auch im Einsatz Betreiberpflichten erfordern. Also ich glaube, das ist für alle wichtig zu wissen. Das soll jetzt nicht mit ChatGPT, Gemini und Co. gemacht werden. Das sind ja keine Medizinprodukte, sondern es soll gemacht werden mit wirklich dafür entwickelten und stabil gebauten Systemen, die natürlich auch ein Vertrauen des Gesetzgebers genießen, weil er das regulatorisch möglich macht. Und wir brauchen natürlich, damit das passieren kann, eben auch Anwendungsfälle wie den von der Universitätsklinik Heidelberg. Ja, wie ich das gesagt habe. Da geht es ja wirklich um auch wirklich ganz, ganz komplexe KI-Entwicklung im technischen Bereich. Ne?
Richtig. Und muss ich nochmal vor Augen führen, welchen enormen Unterschied es machen kann. Ja, es ist ja nicht so, dass man jetzt die Gesprächsführung einfach ein bisschen bequemer machen will oder so, sondern diese Auswertung der Datenmengen hat heute zu einer völligen Veränderung der neuroonkologischen, überhaupt der onkologischen Versorgung geführt. Als ich angefangen habe und man nicht mit diesen Datenmengen und mit der modernen Auswertung der Datenmengen gearbeitet hat, da gab es sehr viel häufiger die Situation, dass man sagte, oh, mit der Diagnose ist aber ungewöhnlich, dass der noch so gut dabei ist, oder bei der anderen Diagnose, dass man vielleicht gesagt hat, oh, ungewöhnlich, dass es dann doch leider so schnell ging. Und durch die enormen Datenmengen und die ja schon zumindest bei den mikroskopischen Bildern angewendeten KI-basierten Auswertungen, kommen wir heute immer mehr dahin zu sagen, okay, wir verstehen, es gibt eigentlich viel mehr Arten von Tumoren und wir können die viel besser auseinanderhalten, als wir das ohne diese technischen Anforderungen können. Und dementsprechend können wir bei dem einzelnen Fall sehr, sehr viel genauer sagen, wie die Prognose sein wird, wie die Behandlung sein sollte, oder vorher schon in der Operation sagen, wie kann eine schonende und trotzdem effektive Operation durchgeführt werden. Also es hat wirklich für den individuellen Fall einen ganz enormen Effekt, sowohl auf die Lebensqualität nach der Operation, als auch auf die Dauer, bis dann ein klarer Befund vorliegt, als auch auf die Prognose, abhängig von der dann sehr, sehr viel individualisierteren Behandlung.
Ja, weil die KI aus den Mustern eben einfach noch mehr erkennen kann, mehr sieht, einfach die schiere Masse der Informationen besser wahrscheinlich verarbeiten kann, als das ein Mensch kann, und dann eben auch einfach viel, viel mehr in Anführungsstrichen sieht, beziehungsweise berechnen kann, ne?
Als ganz genau, ganz genau. Und ein sehr, sehr eindrückliches Beispiel ist, dass in 2016 die Leitlinie für die Hirntumordiagnostik schon eine ganze Menge verschiedene Hirntumorarten kannte, aber durch den Einsatz nicht von Sprachmodellen wie ChatGPT und so weiter, von, ich sag mal, einer einfacheren KI, die aber auch ja schon einige Jahre verwendet wird, also maschinelles Lernen in seinen verschiedenen Variationen, haben wir heute eben, oder die KI hat Muster erkannt, und wir wissen heute, dass es mehr als 100 verschiedene Arten von Tumoren im Hirn gibt, was man vor einigen Jahren auch nicht wusste. Und dementsprechend kann man jetzt auch viel eindeutiger und viel kleinteiliger zugeordnet die individuellen Fälle diagnostizieren. Früher gab es, das ist vielleicht simplifiziert, aber weil ich so angefangen habe mit meiner Facharztweiterbildung, da gab es mehr oder weniger 5 Tumorarten. Ja, und in eine dieser Kategorien wurde es dann halt irgendwie zugeordnet. Und heute sind es, wie gesagt, zig Tumorarten, sogar über 100 verschiedene, die mit Hilfe von Mustererkennung durch riesige Datenmengen und die Anwendung von maschinellem Lernen an diesen riesigen Datenmengen erkannt worden sind und die tatsächlich jetzt ermöglichen, dass man eben nicht mehr diese häufig dann unangenehme Überraschung hat, dass die Prognose, die man gedacht hat, bei einem Patienten dann nicht zutrifft.
Also auf den ersten Blick verständlich und auch gut sichtbar, also was das für ein Sprung ist, den man da gemacht hat. Also Quantensprung ist ja ein großes Wort, auch wenn es ein kleiner Sprung ist. Aber es ist natürlich auf jeden Fall schon eine sehr, sehr, sehr nennenswerte Entwicklung, die du da beschreibst in wenigen Jahren durch diese Technik. Und wenn ich dann mir vorstelle, das andere Szenario, was du gemacht hast, ne, ich denke, wenn man in ein Gehirn rein operiert, das guckt man sich ja vorher schon auf einer Bildgebung heute vorher an. Und dann hat man aber trotzdem natürlich noch nicht, in Anführungsstrichen, ja, den Weg dorthin im digitalen Zwilling beschritten, sondern man geht dann zum ersten Mal tatsächlich ja durch das Gehirn mit dem Mikroskop in 40-facher Vergrößerung durch an die Stelle, wo das Aneurysma dann weggeflitscht werden muss, im ja, Mini-Millimeter-Bereich oder was auch immer da ist. Ne? Und wenn ich mir dann vorstelle, dass man das in einem digitalen Zwilling so simulieren kann, dass diese ja, Unwägbarkeiten und ja auch falschen oder nicht sichtbaren Wege in Gehirnen in Anführungsstrichen sichtbar werden über eine Simulation, das ist natürlich schon wirklich auch sehr viel schonender für Leute, die davon betroffen sind. Und insofern glaube ich, ist das auch was, was man natürlich auch ganz klar auch irgendwie vorantreiben muss. Ne? Also das ist nicht so ganz sehr genau zu, was ich da beschreibe, dieser digitale Zwilling.
Es ist so, und es ist auch ein Schwerpunkt hier unserer Kollegen in der Neurochirurgie in Heidelberg, dass vor der OP schon genau mit Hilfe der Bildgebung und anderen Informationen erkannt wird, wo sind verschiedene Bahnen im Gehirn. Denn das Gehirn funktioniert ja quasi als nicht als ein Klotz, sondern da sind verschiedene Anteile mit verschiedenen Funktionen. Und diese Funktionen haben dann auch Verbindungen untereinander und entsprechend auch Verbindungen zu anderen Regionen des Körpers, die davon gesteuert werden. Und man weiß heute natürlich schon sehr genau, welche dieser Regionen, wenn sie beschädigt werden, dann zu welchen entsprechenden neurologischen Ausfällen später führen. Und dementsprechend plant man die Operation so, dass möglichst wenige oder keine dieser Ausfälle nachher auftreten sollten. Und wenn man das so im Statischen macht, als wäre das Hirn ein Stein, dann ist es natürlich nicht besonders genau, denn das Hirn ist kein Stein. Es ist durchblutet, es ist in einem lebenden Körper. Und ich hatte es schon geschildert, wenn man dann den Schädel öffnet, weil es ja sonst so fest eingepackt ist in den Schädel, auch nochmal direkt in dem Moment seine Form. Und dann ist alle Planung, die man vorher gemacht hat, natürlich nicht mehr so akkurat, denn die ganzen räumlichen Verhältnisse haben sich schon deutlich geändert. Und wir wissen ja heute, dass KI zum Beispiel in der Lage ist, habe ich neulich gelesen, dass KI in der Lage ist, Wettermodelle viel genauer zu prognostizieren oder Wetterveränderungen, als es andere Modelle, die schon lange, seit Jahrzehnten im Einsatz sind, können. Zum Beispiel Flüge können auch viel genauer geplant werden, weil man sagt, okay, man kennt die Windverhältnisse von vorher. Man guckt nicht nur auf der Karte, man fliegt von da nach da, sondern man weiß auch, wie die Windverhältnisse sind. Und so muss man sich das vorstellen. Man weiß dann nicht nur, man geht von außen an die Stelle im Kopf, die auf dem MRT-Bild an dem genauen Punkt ist, sondern man weiß, es bewegt sich, es wird sich ändern und es ist dann voraussichtlich aufgrund der Modellierungsfähigkeit, die die KI hat, an einem anderen Punkt, den man dann aber vorher doch weiß.
Okay, also klingt wirklich ja so, dass das echt gemacht werden müsste. Und ich würde mich mal jetzt an Tobias Keber wenden. Also Datenschutz lebt, Patient tot, das ist ja nicht das Credo, glaube ich, des Landesdatenschutzbeauftragten Baden-Württemberg, sondern das Credo ist ja, dass das gehen muss, was wir hören. Und zugleich sind wir natürlich uns völlig darüber im Klaren, dass es mit einer enormen Datenverarbeitung, Felix hat ja schon gesagt, die Patienten, die sind natürlich jetzt auch in gewisser Weise sensibel, was da alles in die Cloud geht, ist natürlich ja, datenschutzrechtlich abzusichern. Wenn man diese beiden Sachen mal sieht, das eine ist ja wirklich das Datenverarbeiten zu diagnostischen Zwecken, um diese ganzen Informationen in Modellen zusammenzuführen, damit man ja besser Anamnese machen kann und besser diagnostizieren kann, ist ja das eine. Und das andere, das sind ja auch enorme Datenmengen, kann ich mir vorstellen, die man braucht, um solche Simulationen zu trainieren, damit das dann hinterher kommt. Da muss man ja ganz, ganz viel Gehirn von ganz, ganz vielen Menschen gesehen haben, in Anführungsstrichen als KI, damit man auf einer Basis einer Wahrscheinlichkeitsrechnung ohne große Halluzinationen, die ja nicht so prickelnd dann wahrscheinlich wären an der Stelle, das auszuwerfen, was dann auch ein verlässliches Bild gibt. Und ja, viele Daten aus sensiblen Bereichen in Modelle. Wie lässt sich sowas darstellen, Tobi? Ich glaube, jetzt müssten wir mal über Reallabore reden, oder?
Ja, vielleicht fangen wir mal vorne an. Ich finde das Projekt deswegen so spannend, weil es, also ich kann mir fast nicht vorstellen, in einem einzelnen Projekt so viele spannende juristische Fragen zu haben, die aber auch geklärt werden müssen. Wir haben hier auf der einen Seite die datenschutzrechtliche Komponente und jetzt kommt zu dieser noch die KI-Seite dazu. Dröseln wir es mal auf. Datenschutzrechtlich. Klar, ich bin hier in einem besonders sensiblen Bereich, im Bereich der Gesundheitsdaten. Ich bin aber in einem noch sensibleren Bereich, da ich zum Teil, wenn es um Tumordiagnostik geht, auch genetische Daten habe. Also solche Daten, die den, sagen wir es mal einfach, Bauplan des Menschen jedenfalls teilweise enthalten. Die beziehen sich vielleicht nur auf den Tumor. Aber das heißt also, ich habe hier neben den Gesundheitsdaten noch eine besonders sensible Konstellation. Von daher ist das Ganze datenschutzrechtlich schon schwierig. Jetzt muss ich sehen, ich forsche mit Gesundheitsdaten. Zunächst mal auch ein Problem, das es natürlich schon länger gibt. Und deswegen sieht auch letztlich die Rechtsordnung hier Mechanismen vor. Es gibt auch in der Datenschutzgrundverordnung ein Forschungsprivileg. Aber da muss man nochmal genauer hinschauen, welche Daten, von welchen spreche ich, was brauche ich wozu und was wird wie reguliert. Und dann ist das in diesem Kontext gar nicht so einfach, denn je nachdem, wo die Daten herkommen, bin ich vielleicht sogar auch im Landesrecht, im Landeskrankenhausgesetz unterwegs. Beim Forschungsprivileg bin ich vielleicht auch im Landesdatenschutzgesetz oder eben im Landeskrankenhausgesetz. Das Ganze überformt durch die Datenschutzgrundverordnung, dann nochmal ausbuchstabiert im Gesundheitsdatennutzungsgesetz, Paragraph 6. Auch da kann ich zum Teil Forschung oder ist auch Forschung ermöglicht worden, aber vielleicht nicht immer so weit, wie man sich das wünscht, sodass also diese Vorschriften zusammenspielen. Dann gibt es noch einen europäischen Datengesundheitsraum, den man auch noch berücksichtigen muss. Das heißt, das ist an dieser Stelle schon ordentlich schwierig. Wie gesagt, auch genetische Daten zum Teil, wo man dann sagt, naja, selbst wenn ich vielleicht mit dem GDNG ein Stück weit weiterkomme, wie sieht das bei Implikationen auch Gendiagnostikgesetz, auch wenn es nicht unmittelbar anwendbar ist, aber wie sieht das mit einer Einwilligung, Broad Consent, was reicht, wie weit? So, das heißt also, datenschutzrechtlich ist das Ganze schon, ich sag mal, herausfordernd. Und dann kommt eben noch dazu, dass wir hier KI haben, die dann, was, ich sag mal, das Datenmanagement auch angeht, natürlich eine bestimmte Vorstellung hat, gerade wenn wir im Hochrisikobereich sind. Du hast es vorhin gesagt, die Datenrichtigkeit wird da natürlich auch noch eine besondere Rolle spielen. Und dann kommt eben dieser Teil der KI-Verordnung und das Produktregulierungsrecht, das im Medizinbereich ja auch nochmal besonders ausbuchstabiert ist, weil man unterstellt, das wäre auch ein Medizinprodukt, bestimmte Formen von dem, was hier eingesetzt werden soll. Das heißt, was ich damit sagen will, das ist juristisch wirklich hochgradig herausfordernd. Auf der anderen Seite spürt man aber schon, wenn man die Projektbeschreibung sieht, es muss hier irgendwie eine Lösung gefunden werden, da muss man doch weiterkommen können. Und der Unionsgesetzgeber hat sich ja in der KI-Verordnung mit den Reallaboren auch einen Mechanismus überlegt, bei dem man in einem, ich sag mal, geschützten Raum auch unter Beteiligung der Landesdatenschutzbehörde zum Beispiel oder jedenfalls einer Datenschutzbehörde gemeinsam eben ein bisschen genauer hinguckt und dann sagt, naja, das eine geht, das andere geht nicht. Man hat
Reallabor. Es ist natürlich Felix Sahm hier und du hast ihm ganz viel um die Ohren geflitscht an hier Sachen, die er einhalten muss. Ne? Und jetzt kommt auch noch das Reallabor dazu. Also ich übersetze mal, es gibt ganz verschiedene Zugriffe auf das, was ihr tut, Felix, nicht um euch zu ärgern, um die Privatsphäre und die Persönlichkeit der Menschen zu schützen, die betroffen sind. Und bei sensiblen Daten ist das eben ganz besonders so. Und jetzt hat der Tobias ja schon gesagt, naja, da gibt's Erlaubnisse für, aber diese Erlaubnisse, die sind halt in letzter Konsequenz jetzt so, dass sie immer noch so einen kleinen Haken haben. Und eine Einwilligung in so einem Kontext ist halt schwierig und er braucht ja stabile Arbeitsverhältnisse. Sonst kann er ja nicht forschen und guten Gewissens abends nach Hause gehen und sagen, ja, jetzt schaffe ich das halt mal bei dem vielen Stress, den man kriegen kann. Und jetzt kommt ja diese Reallaborgeschichte dazu. Und kannst du mal irgendwie, Tobi, erklären, mal ganz grob, was ist das? Was hat der Gesetzgeber sich dabei gedacht bei diesem Reallabor? Es benutzt ja, um das mal rechtlich einzuhängen, eine Öffnungsklausel, die KI-Verordnung an der Stelle aus der DSGVO. Es gibt ja nur zwei. Es gibt ja einmal die Möglichkeit, sensible Daten in ein Modell nachzutrainieren, um einen Bias rauszutrainieren. Das ist die eine Öffnungsklausel. Und die andere Öffnungsklausel ist ja die, über die wir hier gerade reden, nämlich die, dass man an der DSGVO vorbei, so kann man es vielleicht nennen, forschen darf. Warum darf man an der DSGVO vorbei? Man geht nicht an ihr vorbei, faktisch, sondern man schafft eine Art Sandkasten, so heißt das ja auch im Englischen, Sandbox oder Reallabor, wo eben einfach jemand von der Datenschutzaufsichtsbehörde daneben ist und sich das anguckt, wie ein Bademeister die Schwimmübungen im Schwimmbad, so ungefähr. Und wenn irgendwas passiert, man einen Hinweis gibt, eingreift und dann ist eben beiden Interessen Genüge getan. Jetzt habe ich es ein bisschen holzschnittartig erklärt. Aber ja, was würdest du hinzufügen? Was ist ein Reallabor? Warum braucht man das so generell?
Weil es einen Raum schafft, nennen wir es mal einen Raum des Ermöglichens, ne? oder der Erleichterung, aber trotzdem in einer kontrollierten Umgebung. Also es wird begleitet, es wird eng begleitet. Man lernt voneinander, miteinander. Ne? Man schaut sich das System gemeinsam an. Das halte ich für einen wahnsinnig guten Mechanismus, der eben auch gerade, wenn man Techniken hat, die neu sind, ne, wo man noch nicht so genau sagen kann, wird es denn funktionieren, welche Daten brauche ich, wie weit muss ich gehen, wie weit kann ich gehen, da ist ganz viel Kooperation auch erforderlich und das ermöglicht im Prinzip dieser Mechanismus, dieses Tool, das ist im Grunde, ja, das ist die Installation eines gemeinsamen Forschungsraums an der Stelle, wo eben dann die Aufsicht auch dabei ist und wo man in Ausgleich bringt. Ne? Das ist ja genau das, was man will. Hast du, glaube ich, am Anfang gesagt, ne? Verantwortung, Fortschritt und der Datenschutz soll aber nicht abgehängt werden, sondern soll mitgedacht werden. Und das ist eben diese Möglichkeit mit den Reallaboren.
Und jetzt sagt es, die KI-Verordnung, es muss mindestens eins geben.
Ja.
Es gibt es eins. Und dann macht das die Bundesnetzagentur und den Datenschutz dabei. Den kann ja die Bundesnetzagentur dann nicht machen. Das macht dann irgendwie eine Datenschutzaufsichtsbehörde. Und jetzt kommt Felix Sahm und viele andere Projekte an und sagen, das muss aber jetzt mal schnell gehen. Ich kann mir vorstellen, es ist ja ein bisschen komplizierter wie immer, wenn wir in Deutschland Datenschutzaufsicht betreiben. So einfach ist es ja nicht. Es gibt ja Marktaufsichtsbehörden, die beaufsichtigen Spezifika der KI, aber ich meine nicht in Datenschutz. Das macht dann wieder ein anderer. Und jetzt ist halt die Frage, wie kriegt man das denn logistisch auf eine Bahn gebracht, dass man wirklich auch arbeiten kann. Also ich meine, kann ja nicht sein, dass jetzt diese ganzen Projekte an Start wollen und am Ende des Tages aufgrund von Bürokratie und Engpässen und so weiter das nicht funktioniert. Also es wäre so ein bisschen meine Sorge, ein Reallabor, eine zögerliche Herangehensweise und Behördenwirrwarr zwischen Bund, Ländern und spezifischen Marktaufsichtsbehörden. Was gibt es da für eine Lösung? Also wo siehst du da eine Möglichkeit, das so aufs Gleis zu setzen, dass man auch wirklich in absehbarer Zeit mit dem schönen Projekt loslegen kann, was die Uni Heidelberg da an Start bringt?
Ja, ich sage es mal ganz vereinfacht. Ne? Man braucht ja im Grunde für so ein Reallabor zwei Dinge. Man braucht einen, der die Wände stellt, also den Raum etabliert und dann jemanden, der reingeht. Das ist einmal das Projekt und dann ist es unter anderem eben auch die den Datenschutz als Aufsicht. So.
Also da werden mehrere natürlich Sachen sagen, im Raum, ne? Da werden mehrere bitte? Sachen beauftragt.
Kann auch sein, ja, richtig. Also aber wir haben ja
Datenschutz. Ne? Also ihr geht in den Raum rein für den Datenschutz und das so ist ja ein wesentlicher Bestandteil dieses Raumes, ne?
Genau. Ein wesentlicher Akteur. Ne? Aber wir stellen sozusagen nicht die Wände. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, naja, einer stellt die Wände und das ist dann eben nur die Bundesnetzagentur zum Beispiel und dann kommt es dann eben drauf an, wer in den Raum geht. Und an der Stelle finde ich das schon schwierig, weil Innovation, wo entsteht die? Ne? Die entsteht in dem Fall jetzt hier in Heidelberg oder ja am Ort des Konsortiums oder wenn wir jetzt die Konstellation hätten, unternehmen wollten in ein solches Reallabor hinein, weil sie auch etwas im allgemeinen Interesse bauen wollen, dann entsteht das vor Ort. Und möglicherweise ist die Schlange lang. Ne? Also es gibt vielleicht ganz viele Projekte, die gerne in so ein KI-Reallabor wollen würden, weil sie eben sagen, ja, davon profitieren wir, davon haben wir was, wir kriegen einen Plan, wir haben Beratung, wir sind vielleicht sogar vor Bußgeldern sicher. Ja, das sieht ja die KI-Verordnung auch vor. Also wir haben was davon. So, und wenn man was davon hat, dann wollen viele Leute da rein. Und dann muss man sich überlegen, ja, wer kann denn da rein? Da wird es auch von der Kommission noch Guidance geben. Da warten wir aber momentan noch drauf. Aber am Ende des Tages wird es Andrang geben. Und ob dann eines reicht, wenn man nur eines installiert und eines auf Bundesebene, da wäre ich zurückhaltend und würde sagen, dass Innovation entsteht vor Ort und müsste dann auch auf Landesebene ermöglicht werden tatsächlich. Ja.
Ich stelle es dir vor, dass es im Gesetz in Anführungsstrichen eine Möglichkeit implementiert wird, die sagt, es gibt ein Real, es kann ja so viele geben, wie es will. Die KI-Verordnung sagt ja, es darf nur eins, sondern es muss auf jeden Fall eins. Ja. Und ansonsten halt frei. Sowas wäre dann im Prinzip eine Landkarte der Reallaborinfrastruktur, die dir jetzt vorschweben würde, wie man das aufs Gleis setzen könnte.
Genau, was ich nur nicht gut finden würde, wenn man sagt, es gibt auch nur eines, und das ist jetzt der Grund, wenn man sich momentan den Entwurf anschaut zur Durchführung der KI-Verordnung, dann sind dort auch Reallabore vorgesehen und dann heißt es, naja, die Bundesnetzagentur ist ja die Marktüberwachung, die Zentrale und die macht eins. Und dann gibt es momentan eine Formulierung, ja, im Übrigen bleibt auch die Etablierung unberührt, aber an der Stelle wird nicht ganz klar, wenn man das nämlich dann zusammen liest, also dieses Durchführungsgesetz mit der KI-Verordnung, dann könnte man sagen, ja, aber einrichten, also die Wände stellen, kann nur eine Marktüberwachungsbehörde. Und wenn das nur eine ist, dann kann nur einer die Wände stellen und das Landesrecht wäre so insoweit gesperrt. Das ist also eine handwerkliche Sache, dass man hier genug Raum lässt, damit man auch auf Landesebene solche KI-Reallabore etablieren kann, die echte sind im Sinne der KI-Verordnung, also auch ein bisschen mehr erlauben als reine Beratung, was man jetzt auch schon machen könnte.
Na, das heißt, ich bin gerade hängen geblieben an dem Begriff echt, ein echtes Reallabor, ein falsches, ein unechtes. Mit echt meinst du eins, das auch wirklich im Sinne der KI-Verordnung harte, in Anführungsstriche, Aufsicht führen kann, beziehungsweise, da hat Felix Sam, man sieht das hier im Bild, so ein bisschen aufgeatmet, kein Bußgeld für das, was er tut. Klar, wenn ihr da mit im Raum sitzt, dann müsst ihr euch das Bußgeld selber mitgeben. Das ist natürlich extrem wichtig, dass das eben auch wirklich eins ist, das was kann und dass da nicht nur irgendwie am Rand sitzt und sagt, ja, sieht ja interessant aus, was er macht, aber garantieren können wir für nichts. Also was ist ein echtes? Genau.
Ja, also deswegen versuche ich das irgendwie sprachlich zu adressieren. Es gibt ja schon längst Reallabore. Wir haben im Ländle auch schon Reallabore, das heißt, der Begriff ist ja nicht geschützt und ist kein Rechtsbegriff. Ne? Er war es jedenfalls nicht vor der KI-Verordnung. Und was hat man in den Reallaboren bis jetzt gemacht, wenn da der Datenschutz dabei war? Der hat beraten. Ne, also das, was wir eigentlich ohnehin tun, haben wir dann vielleicht ein bisschen mehr gemacht, ne, bis an den Rand unserer Kapazitäten. Aber wir hatten an der Stelle nicht die Möglichkeit, es gab keine Experimentierklausel oder sowas, Und das macht jetzt die KI-Verordnung an dieser Stelle anders. Und deswegen sage ich echtes KI-Reallabor, also im Sinne der KI-Verordnung. Und diese Möglichkeit müsste es dann auch für meine Begriffe auf Landesebene geben.
Okay, also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wenn wir von einem Reallabor reden, dann reden wir von einem echten Reallabor, von einem Reallabor, das auch wirklich in der Lage ist, den Start-ups, den Forschungseinrichtungen auch zu helfen und das eben auch wirklich wenn man sagen, Verantwortung auch auf Behördenseite in die Fläche bringt. Ist das denn nicht auch ein Politikum für die Länder? Muss ein Land nicht Wert drauf legen, Innovation auch zu ermöglichen in seinem eigenen Beritt und muss ich da irgendwie, ich stelle mir vor, ich bin jetzt Land und dann bin ich darauf angewiesen, dass auf Bundesebene da meine Innovation irgendwie möglich gemacht wird und ich sitze dann die ganze Zeit und warte, bis da irgendwie einer mir so ein Forschungsprojekt macht. Also als Land würde ich doch wahrscheinlich auch sagen, ich will so ein Ding und meines Glückes Schmied sein. Und einfach für die Entlastung sorgen, das ist ja aus ganz unterschiedlichen Gründen wichtig. Also im Politikum ist das eine, aber es ist natürlich auch in der Sache ein Punkt. Sehen das die Länder? Ich weiß nicht, du warst in Berlin die Woche, hast ein bisschen die Antennen ausgefahren. Wird das gesehen? Wird das so gesehen? Gibt es da Widerstände? Also eigentlich würde ich ja sagen, man kann ja viel streiten über Sinnhaftigkeit und Sinnlosigkeit im Bereich der Aufsicht. Aber hier meine ich, ist es ganz schwer vermittelbar, wenn da so ein Felix Sam vor der Tür steht, zu sagen, das haben wir irgendwie politisch jetzt gar nicht so hingekriegt, das musst du mal in Bonn gucken und dann guckst du mal, wie es da weitergeht. Ich meine, bis dahin ist ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, das Internet wieder abgeschafft vielleicht, bis du da irgendwie durchgekommen bist oder so. Ne? Ich weiß es nicht. Also insofern ist auf jeden Fall doch wichtig, dass jetzt ja, echt auch zu verankern. Sehen die Länder das?
Ich hoffe. Also ich denke, man muss das so sehen. Also ich finde schon, Innovation entsteht vor Ort. Ne? Diese Reallabore sind insgesamt, wenn man sich das anschaut, auch im internationalen Vergleich, es gibt da wirklich, nennen wir es mal Success Stories, im Vereinigten Königreich, die haben das schon 2015 gemacht. Übrigens auch bei Medizinprodukten später gibt es da interessante Projekte, die es da schon gab. Schweden, Norwegen, Frankreich, auch bei der KNIL sind schon Reallabore gelaufen. Noch keine KI-Reallabore in dem Sinne, sondern die haben das sogar schon datenschutzrechtlich gedacht. Also was ich damit sagen will, das Tool halte ich für enorm wichtig und da muss man wirklich in die Pötte kommen, aber eben auch vor Ort. Also Innovation, das wäre meine These, entsteht vor Ort. Ja.
Sehr gut. Also dann würde ich sagen, binden wir das mal so Richtung 40 Minuten Podcast an der Stelle ab mit einem kleinen Hinweis. Wer von allen, die hier zuhören, dafür interessiert, das machen wir ein bisschen genauer und in einem größeren Kontext diskutiert zu sehen. Der ist gut aufgehoben am 22. September 2025, das ist von heute aus in einer guten Woche, an der TH Köln in der Claudiusstraße vorbeizukommen. Da gibt es das erste EUDIR-Symposium, Datenrecht im Umbruch. Da gibt es drei Panels. Und am ersten Panel, da gibt es mit Axel Voss und Moritz Hennemann unter Moderation Christian Benedikt wirklich das große Thema Datennutzungsrecht, Reform der DSGVO. Da gibt es ja auch ganz viel zu diskutieren. Dann gibt es ein zweites Panel und da sind wir bei der Entwicklung der Aufsicht im Dateninformationsrecht. Und das ist halt irgendwie das Panel, was wir gerade auch besprechen. Da wird Felix Sam da sein, um einfach mal aus der Perspektive eines Anwendungsfalles zu sagen, genau wie hier in diesem Podcast, das ist das, was wir machen, das brauchen wir. Dann wird der Tobias Keber sein, dann wird Herr Hartl da sein, das ist der leitende Beamte der BFDI, aber es wird auch die Abteilungsleiterin Frau Sanders-Winter da sein aus der Bundesnetzagentur. Und ich glaube, an der Stelle kann man das nochmal sehr intensiv diskutieren und dann auch Fragen stellen und so weiter. Wenn das interessiert, wunderbar. Und dann gibt es noch ein drittes Panel. Da sind dann Boris Bahl, BGH-Richter Martin Kessen, Kai Zenner und eine Richterin, Frau Oderka, die an dem KI-Urteil in Köln beteiligt war. Und da geht es um KI-Haftung und so weiter. Also eine Veranstaltung in Köln, Ich lege den Anmelde-Link in die Shownotes hier. Und 22.09. 9.30 Uhr, Eudia-Symposium in Köln. Ja, jetzt habe ich Felix Sahm hier und den würde ich gerne noch eine Sache fragen. Es war so ein bisschen in die Zukunft geblickt. Man kann ja mit KI sehr, sehr glücklich sein und allen Möglichkeiten, die es so gibt. Man kann auf der anderen Seite natürlich auch so ein bisschen sich am Kopf kratzen und die Frage stellen, gibt es da nicht auch Risiken? Und gerade im Bereich der Gehirnforschung und der Verbindung zwischen KI und Gehirn kann ich mir, würde man sagen, sehr neuralgische und auch komplizierte und auch ethisch schwierige Bereiche vorstellen. Wir haben jetzt bislang von vielen Dingen geredet, von denen ich sagen würde, die müssen wir datenschutzrechtlich in den Griff kriegen, einfach weil sie der Fortleben auch im konkreten Fall sehr dienlich sind. Aber gibt es auch das vielleicht mal so als Ausblick, weil es halt einfach so spannend ist und du bist ja sehr nah dran an diesen Entwicklungen, denn Dinge, wo du sagen würdest, ja, wäre ich mal eher zurückhaltend. Also ich habe gehört, ein Gehirn zu transplantieren, da ist man eher zurückhaltend, weil erstmal geht es technisch so schwierig und dann, ich meine, hat einer einen Körper und dann kriegt er ein Gehirn von einem anderen, vielleicht ist er hinter ein anderer Mensch, als er vorher war auf dem Körper und so weiter. Deswegen, ich glaube, das ist eine schräge Vorstellung, eine Gehirntransplantation. Aber man kann natürlich im Gehirn doch wahrscheinlich mit Hilfe von KI Dinge machen, die natürlich auch auch ethisch vielleicht irgendwie ein paar Fragezeichen aufwerfen. Da würde mich mal interessieren, wo geht die Reise hin? Was sind da so Entwicklungen, wo man hinguckt, aber vielleicht auch sagt, das wollen wir lieber nicht. Also kannst du da mal so einen Einblick geben, wo gehen die Möglichkeiten hin?
Ja, die sind natürlich in vielerlei Hinsicht unbegrenzt. Und ich denke, eine erste Beschleunigung tritt zumindest durch die KI ein in dem Erkennen von Zusammenhängen. Und einen Zusammenhang, der sich vielleicht durch KI sehr viel schneller erkennen lässt als bisher oder die Entwicklung sehr viel schneller macht, ist, dass wir aus den Hirntumor-genetischen Daten, die wir erheben, vielleicht viel mehr Informationen gewinnen, als wir eigentlich ziehen wollen. Ja, also die Zusammenhänge zwischen, wie man so schön sagt, Genotyp und Phänotyp, also zwischen genetischen Informationen und wie sich das letztlich dann beim Menschen aufgrund dieser vorprogrammierten genetischen Informationen dann ergibt, nimmt natürlich ganz rasant an Fahrt auf, was die Verständnisse für die Zusammenhänge ergibt. Und da kommen wir natürlich in den Bereich der genetischen Determination. Es führt so weit bis hin zum Designer-Baby und ähnlichen Dingen. Das heißt also viele Dinge, nicht mehr nur Augenfarbe und Größe und so weiter, sondern Dinge, von denen wir heute noch gar nicht den genetischen Zusammenhang mit dem Menschen nachher kennen, können durch KI, schon alleine auch durch die Sequenzierung der Tumorprobe, denn die kann in vielen Fällen noch fast identisch sein mit dem Rest des Körpers, herauskommen. Aber eine andere Sache, die fängt schon viel früher an, und da schließe ich ein bisschen den Kreis zu diesem Anamnese-Tool. Das heißt, wo das Gerät oder die KI mithört bei der ersten Patientenbefragung oder dem ersten Patientengespräch. Dann haben wir das ja so ausgerichtet in dem Projekt, dass es der besseren Diagnostik und Behandlung von Hirntumorpatientinnen und Patienten dient. Aber da stellt man sich vor, das hört ja mit und das hört ja alles mit. Das hört ja auch mit, wie der Patient spricht. Man könnte nun auch sagen, dass das vielleicht sagt, naja, wir haben den Patienten jetzt 2-3 Mal hier interviewt über mehrere Monate zur Nachsorge und so weiter. Und wir haben festgestellt, die Sprache ändert sich irgendwie. Und die Sprache ändert sich vielleicht nicht durch die Tumoroperation oder so, aber so mit der Zeit oder auch bei Nicht-Tumorpatienten, die Sprache ändert sich und das kann vielleicht auf eine beginnende Parkinson-Erkrankung hindeuten. Ja, was man eigentlich gar nicht in Erfahrung bringen wollte, was der vielleicht auch gar nicht wissen will, es gibt ja auch das Recht auf Nichtwissen, aber die KI sagt schon hier übrigens, das geht übrigens in die Richtung, auch wenn wir jetzt eigentlich über was anderes gesprochen haben in diesem Arzt-Patienten-Gespräch. Und nun könnte es ja im krassesten Fall so sein, du rufst bei deiner Versicherung an, Krankenversicherung, und sagst ja hier, ich wollte mal fragen, meine Zahnarztrechnung, und da ist so ein Roboter im Hintergrund, eine KI, die hört mit und sagt dir Bescheid über deine Zahnarztrechnung, aber im gleichen Zuge denkt die sich auch, okay, so wie der redet, wer weiß, was auf den als nächstes zukommt. Und daraus irgendwelche Schlüsse zieht. Ja, es klingt jetzt absurd, aber diese Zusammenhänge können wirklich gezogen werden. Gerade zum Beispiel bei Parkinson und minimalen, für den Menschen nicht erkennbaren Veränderungen der Sprachgeschwindigkeit, der Latenzen zwischen den Worten, zwischen den Antworten und so weiter. Ja. Das ist nur ein Beispiel für viele Dinge, die eben zunächst mal auf dieser sehr basalen Ebene der schnelleren Erkennung von Zusammenhängen liegt und die dann dazu führen, dass Diagnosen oder künftige Erkrankungen vorhergesagt oder früh erkannt werden können. Ein anderes ganz krasses Beispiel will ich noch kurz erzählen, weil es wirklich so beeindruckend ist. Es gibt eine Arbeit, die wird demnächst erscheinen, die ist aktuell noch als Preprint nur zu erhalten, also aus so einem nicht Peer-Review durchlaufende Veröffentlichung. Da haben die Kolleginnen und Kollegen gezeigt, sie können aus Gesundheitsdaten der letzten Jahre vorhersagen, was als nächstes mit dem Patienten oder der Patientin passiert. Also nicht im Sinne von, es gibt einen Risk-Score, wie es heute das schon gibt für Herzerkrankungen oder so, ja, wo man dann sagt, Bluthochdruck und Fettleibigkeit und so, ist schlecht, ist klar. Aber das kann sehr genau sagen, in so und so vielen Monaten wird womöglich ein Herzinfarkt eintreten oder ein Schlaganfall oder was auch immer. Ja. Und das sind natürlich Dinge, wo man sich wirklich fragen kann, will man das wissen und wer soll alles in der Lage sein, das über eine Person zu wissen?
Ja, also wer will das wissen? Auf jeden Fall die Krankenversicherung, um mir in Echtzeit meinen Beitrag anzupassen. Ne? Das passt jetzt gerade nicht mehr nach dem letzten Telefongespräch mit Ihnen. Wir müssen mal ein bisschen anheben oder das sieht wieder ein bisschen besser aus und so weiter. Also sind ja schon wirklich spooky Szenarien, die aber in gewisser Weise, auch wenn es so merkwürdig ist, ja immer noch Menschenmaß haben, weil man das noch so ein bisschen greifen kann. Jetzt würde ich gerne mal einen Punkt ins Gespräch bringen. Ich habe gelesen, der neue KI-Spezialist, KI-Chef von Meta, der hat gesagt, ich habe noch keine Kinder, ich will auch keine, sondern ich will erst welche, wenn die, wie soll man sagen, unter ordentlichen Verhältnissen auch aufwachsen können, nämlich dann, wenn man ihnen einen Chip ins Gehirn pflanzt und dieser Chip dann mehr oder weniger denen auch eine ordentliche ja, Möglichkeit zu lernen und sich entwickeln ermöglicht, so wie als Cyborg oder sowas. Und wenn man dann so einen Chip im Gehirn hat, also ich kann mir vorstellen, jemand, also ich habe sogar gelesen, die können das, was so in dem Gehirn Synapsen übertragen wird, so vorhersehen. Also quasi so wie Gedanken lesen fast schon und solche Synapsenimpulse, ich sag's mal, untechnisch unterbrechen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, einer hat Tourette, der ist vielleicht ganz dankbar, wenn mir so ein Tick da wegklickt im Gehirn. Aber auf der anderen Seite, oder Parkinson oder wie auch immer, auf der anderen Seite, der Missbrauch dessen, da sind wir ja schon ein bisschen bei Faust, ne? Was ist der Pakt mit Gott und dem Teufel und so weiter, ne? Wie weit geht man? Was heißt das für dich auch? Ich meine, erstmal, ist das realistisch, was ich da erzähle, dass das irgendwann kommen kann? Wie geht ihr damit um als Forschende an der Stelle? Weil das ist ja schon was, womit ihr natürlich auch irgendwie wahrscheinlich konfrontiert seid, oder?
In der Erforschung der Hirntumore könnte man jetzt meinen, ist man im ersten Moment nicht so konfrontiert mit der Frage, ob jetzt ein Chip ins Hirn implantiert wird. Aber tatsächlich gibt es da eine relativ große Nähe, denn gerade in den letzten Jahren wurde festgestellt, dass die Hirntumore tatsächlich sich mit dem restlichen Hirn verkabeln. Ja, richtig mit Synapsen, die sie bilden, mit den normalen Hirnzellen. Und in gewisser Hinsicht, so skurril es auch wirkt, kann man durch diese Bildung von Synapsen, die die Hirntumore mit dem restlichen Gehirn eingehen, auch lernen, wie denn jetzt technisch eventuell neue Synapsen gebildet werden können. Da sind wir natürlich genau bei dem, was du sagst, bei der Implantation von Chips, die dann das Hirn steuern. Es gibt es tatsächlich schon in einer sehr basalen Weise, nämlich die tiefen Hirnstimulation, die du auch schon angesprochen hast, wo dann bestimmte zum Beispiel Bewegungsstörungen mit behandelt werden können. Aber bei den Chips, die du meinst, geht es ja um ganz was anderes. Da geht es ja darum, dass die ins Denken eingreifen und was den du da zitiert hast von Meta oder wo du sagtest, meint es wahrscheinlich ja, dass das dann zu so einem Enhanced Human führt. Ja, das heißt also jemand, der durch den Chip halt ganz große Menge an Wissen hat, aufs Internet zugreifen kann ohne irgendein anderes Device und sich vielleicht auch ansonsten irgendwie da ein bisschen schneller rechnen kann oder was auch immer. Aber es kann natürlich auch dazu führen, je nachdem wie es eingreift, dass es auf die Stimmung wirkt. Und es kann zum einen sein, dass man sagt, okay, ich wäre jetzt gern besser gelaunt und drücke auf den Knopf oder denk mir das und dann geht schon die Aktivität da los. Das ist natürlich alles noch Zukunftsmusik. Aber wenn man schon in die Richtung denkt, dann könnte es natürlich auch in die Richtung gehen, alles, was technisch ist, kann irgendwie kontrolliert werden, kann ein Virus aufgespielt werden und dann hat man natürlich den Salat. Ne? Das ist also eine ganz, ganz, denke ich, erhebliche Bedrohung, weil man natürlich nicht weiß, in welche Sphären man dann gelangt. Man kann natürlich dann auch sagen, der eine kann sich einen günstigeren Chip nur leisten, der andere vielleicht einen teureren Chip oder einer vielleicht nur einen Chip, der gesponsert ist oder so. Ja, also das sind alles Richtungen, die denkbar sind. So weit ist die Technik aber noch nicht. Gerade letztens, vor wenigen Tagen, ist aber ja wieder eine Studie, ich glaube, in Kanada publiziert worden oder zumindest in die Öffentlichkeit getreten, dass Menschen mit Querschnittslähmung oder anderen Bewegungsstörungen tatsächlich durch Ableitungen aus dem Hirn einen Computer steuern konnten. Nicht, dass der jetzt dann Romane schreiben konnte damit, aber es geht natürlich sehr schnell in diese Richtung.
Ja, also das ist ja dann doch wirklich, also ich kenne die Geschichten mit dieser Stimmungsorgel, die du da schilderst, aus Philip K. Dick, ne? Dream Androids of Electric Sheep oder Blade Runner, wie das in den Filmen heißt. Und ganz am Anfang von dem Buch geht's los und da wird ein Streit zwischen Mann und Frau beschrieben und der Mann, die Frau droht den Mann dann damit, dass für den Fall, dass er sie heute ärgert, er ihre Stimmungsorgel so hochdreht, dass er echt einen schlechten Tag erlebt. Und da ist es halt so, da gibt's ja viele tolle, interessante Szenarien in diesem Buch mit Identitätsproblemen zwischen Mensch und Maschine, aber diese Stimmungsorgel, von der du da gerade redest, ist das eine. Und der Hauptdarsteller, der schafft es dann, weil das Ding nicht ordentlich funktioniert, sich einmal im Monat nochmal 3 Stunden Depression zu gönnen, um mal so ein bisschen aus dieser, Euphoriestimmung, die er permanent hat, wegzukommen. Ne? Also das ist dann wahrscheinlich so ein gesponserter Chip, den der hat, oder ich weiß es nicht. Ne? Auf jeden Fall so eine Beta-Version. Also die Sachen, die Anfang 60er geschrieben hat, sind ja jetzt näher an der Realität, als man sich das irgendwie vielleicht irgendwie wünschen würde, würde ich mal sagen. Ne? Und also ich fand den Podcast total spannend. Ich will dem Tobi jetzt nicht zu nahe treten, aber insbesondere auch gerade deswegen, weil es jetzt nochmal andere Impulse aus einem Bereich hat. Und ich meine, super spannend, was Tobias Geber erzählt hat zu den Reallaboren und wie man diese gute KI-Forschung dann eben auch ins Werk setzen kann. Aber am Ende dieser kleine Ausblick auf die dunklen Seiten, wenn man so will, finde ich natürlich auch spannend wie besorgniserregend.
Also, ja, aber das ist doch das Schöne, was wir, glaube ich, geschafft haben. Ich meine, wir sind ja jetzt ganz am Schluss in der Philosophie am Ende des Tages in der Ethik gelandet. Aber dieses Projekt zeigt ja einmal, wie wichtig dieser interdisziplinäre Austausch ist, ne? Also dass der Mediziner mit dem Juristen spricht und erklärt, wo ist der Wert, wo sind aber auch die Gefahren. Ich glaube, das ist ja auch klar geworden, ne? Also mit dieser Prognose, die mittlerweile so scharf ist, dass ich dann ja im Worst Case sagen kann, naja, 83 Tage hast du noch, und wenn die Krankenversicherung diese Information kriegt, das heißt, wir haben das wunderbar ausgeleuchtet, ne? Und bis hin zum Transhumanismus am Ende. Ne?
Ja. Ja, du darfst das sagen, dass wir das wunderbar ausgeleuchtet haben. Ich nicht. Ne? Ich darf nur sagen, gemeinsam, na klar. Ja, auf jeden Fall freue ich mich, dass du das sagst. Freue mich sehr, dass ihr mitgewirkt habt. Vielen Dank an Felix Sahm, stellvertretender ärztlicher Direktor der Neuropathologie des Universitätsklinikums Heidelberg, und Tobias Geber, Landesdatenschutzbeauftragter des Landes Baden-Württemberg. Ich hoffe, dass die hier Anwesenden auf eine gute Weise zusammenarbeiten werden in KI-Reallaboren, um eben all das wirklich möglich zu machen, was wir heute hier besprochen haben. Das wäre, glaube ich, eine gute Sache und mein Wunsch. Und vielen Dank an euch beide und vielen Dank, meine Damen und Herren, fürs Zuhören im Data Agenda Datenschutz Podcast zum Thema ein Datenbypass für die Forschung, Innovation durch KI-Reallabore. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast.
Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.